Christian.
Welche deutsche Stadt hat bald 4 Millionen Einwohner?
Berlin.
Die Wirtschaft welcher Stadt wächst seit 12 Jahren in Folge über dem Bundesschnitt?
Überraschenderweise auch Berlin.
Hat mich auch überrascht. Welche deutsche Stadt hat den wahrscheinlich am besten ausgebauten ÖPNV, die besten Öffis?
Also wenn du mich so fragst, dann meinst du wahrscheinlich Berlin.
Wahrscheinlich auch Berlin, genau. Welche Stadt ist deutscher Solarmeister?
Auch Berlin. Das fand ich auch spannend.
Welche Stadt schafft es, wenn alles nach Plan läuft, bis 2033 die Kapazitäten seines Stromnetzes zu verdoppeln?
Ich würde sagen, da warten wir nochmal ab, aber geplant ist es in Berlin.
Es ist erstaunlich, es ist eine Stadt der Superlative, aber auch im negativen Sinne. Man kann nämlich auch fragen, welche Stadt hat aktuell 67 Milliarden Euro Schulden?
Auch Berlin.
Und welche Stadt hat laut Internet, ich habe da eine repräsentative Umfrage selbst durchgeführt, den schlimmsten, nervigsten und unzuverlässigsten ÖPNV Deutschlands?
Also als ehemalige Kölnerin würde ich auf jeden Fall sagen Köln. Da ist der Unterschied schon massiv. Aber ich liebe trotzdem beide Städte, das nur dazu gesagt.
Aber auch das kann man, glaube ich, beantworten mit Berlin. Viele Menschen sind nicht zufrieden damit, wie pünktlich U-Bahn und S-Bahn sind. In welcher Stadt gab es dieses Jahr einen 60-stündigen Stromausfall?
Auch Berlin.
Auch das ist in diesem Jahr in Berlin passiert. Wie gesagt, es ist eine Stadt der Superlative und zwar in alle Richtungen mit den Gegensätzen.
Allerdings. Und deswegen freue ich mich auch schon auf diese Folge, die letzte Folge des Jahres. Also an dieser Stelle schon mal an alle Hörerinnen und Hörer frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, so wie sich das gehört. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute sprechen können mit der absoluten Expertin für Berlin. Sie ist nämlich Bürgermeisterin von Berlin und Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Also vieles. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Franziska Giffey.
Ja, vielen Dank. Freut mich sehr.
Herzlich willkommen auch von mir. Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wir möchten gerne wissen und hören, was ihr denkt. Deswegen schreibt Clara und mir eine E-Mail an klimalabor@ntv.de mit allem, was euch gefällt und stört. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Frau Giffey, der Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Wochenende auf dem CSU-Parteitag gesagt, die Umweltpolitik habe die Konjunktur zu lange gebremst und das sei sogar demokratiegefährdend. Gehen Sie da mit?
Ich glaube, wir brauchen ein anderes Zukunftsnarrativ. Dieses Narrativ ist eins, was sagt, ach Gott, jetzt müssen wir noch was für den Klimaschutz tun, nicht auch noch diese große Bürde, wo unsere Wirtschaft schon genügend Herausforderungen hat. Ich finde das falsch, so ranzugehen. Ich glaube, dass wir die Chance haben, gerade in Deutschland, auch gerade in Berlin, eine andere Geschichte zu erzählen. Nämlich die, dass wir sagen, wir werden auf Klimaschutz setzen und wir werden trotzdem oder auch vielleicht gerade deshalb wirtschaftlich erfolgreich sein. Auf jeden Fall muss beides gehen. Und die Technologien, die es dafür braucht, die entwickelt werden müssen, um nachhaltig zu wirtschaften, um Kreislaufwirtschaft voranzubringen, um einfach effizienter auch auf Ressourcen und Materialien zuzugreifen und sie auch wiederzuverwenden. All diese Technologien, die werden hier bei uns in der Stadt entwickelt. Wir haben eine der größten Start-up-Szenen Europas, die beschäftigen sich zu großen Teilen mit genau diesen Ideen und entwickeln Unternehmenskonzepte daraus. Denn es reicht ja nicht der moralische Zeigefinger, sondern am Ende muss es wirtschaftlich sein, was wir machen. Und deswegen beides muss zusammengehen und das ist dann echte Innovation.
Die Welt wird in Berlin gerettet.
Das ist ganz interessant, weil im Kern hat das der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Matthias Miersch, heute schon ganz ähnlich beantwortet, als ich ihn gefragt habe. Und auch er muss aber mit einem Koalitionspartner leben, der das offenbar anders sieht. Auch sie koalieren hier mit der CDU und die hat auch hier in Berlin schon Anfang des Jahres vorgeschlagen, die Berliner Klimaziele doch mal aufzuweichen zugunsten der Wirtschaft. Wie sehr müssen Sie sich da immer wieder dagegen stellen?
Also ich will erstmal schon ein paar Fakten gerne bringen, ja, was in dieser Legislatur erreicht wurde, auch energiepolitisch. Sie haben das schon erwähnt, Solarmeister, ja, was heißt denn das eigentlich? Wir haben die Zahl der Solaranlagen in den letzten 2,5 Jahren mehr als verdoppelt. Wir sind jetzt bei über 50.000 Solaranlagen in Berlin. Wie haben wir das gemacht? Es gibt ein Förderprogramm, was gezielt anreizt, dass Menschen in diesen Bereich investieren. Wir haben das
was
Thema...
Was auch viel Geld kostet, das Förderprogramm.
Natürlich kostet es viel Geld, aber Sie müssen eins sehen, wir werden dadurch unabhängiger und es geht darum, glauben, dass wir eben einmal in die Zukunft investieren, aber dann auch wieder was zurückbekommen. Und wir haben eine Kampagne, die heißt Solar zahlt sich aus. Natürlich werden dann Menschen investieren, wenn sie sagen, da kommt auch was für mich bei rum. Und ich werde nicht nur meinen eigenen Strom vom eigenen Dach verbrauchen, sondern ich werde auch krisenresilienter, wenn ich nämlich das schaffe, dass auch wenn zum Beispiel der Strom mal ausfällt, ich selber den eigenen Strom vom Dach verwenden kann.
Aber das ist ja schon eine, zumindest im Ton, eine deutliche Diskrepanz zu dem, was man von der Bundesregierung in den vergangenen 6, 7, 8 Monaten hört, weil dort ist man ja eher darauf bedacht, wir müssen unbedingt Kosten senken. Und wenn wir die Kosten senken sollen, dann am besten bei den Förderprogrammen für erneuerbare Energien.
Also wissen Sie, ich glaube, das ist so ähnlich, wie wenn man sagt, wir müssen nicht in die Zukunft investieren, um Geld zu sparen. Also ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Mhm. Wir haben gerade in Berlin im Senat beschlossen, dass wir einen Klimapakt mit unseren 22 Landesunternehmen abschließen. Da sind die Wasserbetriebe dabei, da ist die BVG dabei, die BSR, natürlich unsere Berliner Energie und Wärme, ein ganz frisches neues Landesunternehmen. Wir haben ja von Vattenfall unser ganzes Fernwärmenetz zurückgekauft, wir haben es zurück in Landeshand geholt. Das ist eine riesige Investition in die Zukunft, wenn man die klimaneutral machen will, weil natürlich im Moment noch viel über Kohle und Gas funktioniert. Wenn man das verändern will, muss man investieren. Aber am Ende wird dabei was rumkommen und die Landesunternehmen können alle einen Beitrag dazu leisten, dass Berlin klimaneutral wird. Und wir haben mit denen verständigt, dass sie bis 2030 über 13 Milliarden Euro in das Thema Transformation und Klimaschutz investieren werden. So viel wie noch nie zuvor. Auch in dieser aktuellen Landesregierung, will ich nur mal sagen.
Finde ich gut. Und trotzdem nochmal zur ursprünglichen Frage, haben Sie das trotz oder wegen Ihres Koalitionspartners geschafft? Also müssen Sie sich dagegen durchsetzen, weil das, was die CDU im Bund und eben auch im Land Berlin immer wieder öffentlich bekundet, ist ja eigentlich, je weniger Klimaschutz, desto besser für die Wirtschaft.
Ich finde, man kann das nicht ganz so platt sagen. Also natürlich gibt es immer Diskussionen, wofür man sein Geld ausgeben sollte. Also wir haben jetzt auch gerade im Sondervermögen ein Thema gehabt, wie diese Mittel eingesetzt werden. Ich muss Ihnen aber sagen, in der Diskussion war klar, es muss ein Teil auch darin gehen. Und das Berliner Baumgesetz für die Pflanzung von wirklich sehr, sehr vielen Bäumen, fast eine Verdopplung der Anzahl der Stadtbäume in den nächsten Jahren und auch die Investitionen 300 Millionen ins Regenwassermanagement, das sind Entscheidungen, die hat die CDU mitgetragen. Natürlich haben wir die gepusht, ist klar, es gibt immer eine Diskussion darum, aber am Ende zählt, was rauskommt und wie man sich verständigt hat. Und wenn Ressourcen knapp sind, dann gibt es eigentlich über jede Priorität eine Diskussion, da ist nichts leicht. Ja? Und ich finde schon, dass die CDU hier in Berlin auch verstanden hat, dass da wir nicht drumherum kommen und dass das auch ein Thema ist, was am Ende so funktionieren muss. Und das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir die Leute da nur mitnehmen, wenn man einmal erklärt, was wir da machen und zum anderen, wenn da auch tatsächlich am Ende eine Wirtschaftlichkeit rauskommt. Und das müssen wir immer wieder deutlich machen. Und das passiert auch gerade.
Und glauben Sie, das kann auch auf Bundesebene gelingen, wenn Sie jetzt, wenn wir das jetzt mal so nehmen, dass Berlin da ein Vorbild ist, was die schwarz-rote Koalition angeht, dass da auch mehr Klimaschutz möglich ist?
Also ich sag mal so, es ist ja nie immer alles toll, ja, aber wir haben zum Beispiel eine große Diskussion über die Windenergie, ja, da sind wir unterschiedlicher Auffassung. Ich sag,
in Berlin, Windenergie in Berlin, oder?
Ja, naja, wir haben ja zum ersten Mal in dieser Legislatur überhaupt mal eine Windenergie-Potenzialstudie gemacht, zu sagen, wo könnte man denn überhaupt? Also erneuerbare Energien haben sehr verschiedene Themen. Sie können Geothermie nutzen, die Erdwärme, Sie können das Thema Solar voranbringen. Das ist natürlich für uns hier das unstrittig, dass wir das voranbringen, weil wir einfach so viele Dächer in der Stadt haben. Wir haben nicht so viele Freiflächen für Windenergie, aber trotzdem gibt es ein paar Möglichkeiten.
Ich glaube, wir hatten mal eine Studie vom Bundesverband Windenergie vor 2, 3 Jahren bei uns hier im Podcast. Ja. Ich glaube, wir haben Platz für 30 Windräder ungefähr.
Ja, das ist jetzt nicht die Masse. Ja, aber ich finde,
es ist ja auch symbolisch wichtig, weil gerade ja immer die Kritik kommt aus den Flächenländern. Ja gut, ihr in Berlin entscheidet das, habt sie dann nicht vor der Nase.
Naja, und zumal natürlich ein Windrad wirklich sehr, sehr viel schaffen kann im Vergleich zu großen Flächen, die man für Solar braucht. Und insofern finde ich, kann man sich da nicht völlig rausnehmen. Wir reden natürlich mit Brandenburg, wir reden auch mit Mecklenburg-Vorpommern, inwiefern die Flächen, die Berlin beibringen muss, auch da per Staatsvertrag geregelt werden können. Aber wir werden die erneuerbaren Energien auch in Berlin brauchen, wenn wir unsere Stadt klimaneutral machen wollen. Und natürlich, also was haben wir genug? Dächer und Abwasserkanäle. Ne? Mhm. Was kann man mit den Abwasserkanälen machen? Das Wasser im Abwasserkanal, wissen Sie, wie warm das ist? Egal zu welcher Jahreszeit?
Schöne Abwärme hatten wir ja auch schon als Thema.
Ja, aber schätzt mal, wissen Sie die Gradzahl?
30 Grad.
So nee, viel? Das ist zu viel.
Nein,
das
paar, viel. Paar 20 aber schon, oder?
10 bis 12. Ah, so 10 bis 12, wenig. Aber egal welche Jahreszeit. Ne? Das ist Wasser, also alles, was so kommt von, vom Spülen, vom Duschen, was auch immer. Und es hat eine Durchschnittswärme von 10 bis 12 Grad. Und die kann man natürlich nutzen. Wir bauen gerade in der Siemensstadt den größten Abwasserwärmetauscher Europas. Das ist ein Projekt von Siemens, was durch uns unterstützt wird, auch mit Bundesmitteln. Da geht es darum, wirklich ein Beispiel zu sein, wie man diese Abwasserwärme im großen Stil nutzen kann. Und das sind Themen, die müssen wir angehen. Genauso wie wir unsere Heizkraftwerke, die Wärme, die macht alleine 40% CO2-Ausstoß. Und wenn wir die Heizkraftwerke nicht dekarbonisieren, dann wird Berlin auch nicht klimaneutral. Und deswegen ist natürlich dieses Thema, was machen wir mit den Kraftwerken, wie stellen wir die um in Power-to-Heat-Anlagen und anderes, das sind für uns ganz wesentliche Themen.
Ich glaube, das Erstaunliche für Clara und mich ist, wir haben natürlich bei NTVR einen Blick auf die Bundesebene. Und immer dann, wenn man in die Kommunen und die Gemeinden und jetzt auch in, mit Ihnen spricht und in die Städte mal reinhört, da gibt es eine deutlich größere Begeisterung, finde ich, inzwischen für erneuerbare Energien und alles, was man da auch technologisch noch an Innovationen zum Geldverdienen entwickeln kann, als inzwischen leider Gottes auf Bundesebene. Und deswegen fragen wir, glaube ich, auch so ein bisschen nervig nach Friedrich Merz und Katharina Reiche, weil denen ist diese Begeisterung, die hört man da gar nicht mehr raus.
Also ich muss sagen, wir haben das in der Energieministerkonferenz auch thematisiert und das ging durch alle Länder, die gesagt haben, wir wollen jetzt kein Rollback. Wir wollen, dass diese Energiewendepolitik, die einfach auf die sich die Länder ja auch eingestellt haben, viele sind ja bereits umfänglich dabei, auch Windenergiepotenzial zu nutzen, auch gerade in den Flächenländern. Das muss weitergehen. Da darf
weil das ja auch Wirtschaftspotenziale sind für Brandenburg, weil sie das angesprochen haben.
Ja, es sind natürlich Wirtschaftspotenziale. Es ist nicht so, dass das alles nur mühselig und beladen ist, sondern es sind Wirtschaftspotenziale und die müssen auch weitergehen. Da darf es auch kein Wackeln geben, sondern am Ende ist es so, der Energiemix der Zukunft wird eben aus verschiedenen Komponenten bestehen. Da spielt Wasserstoff eine Rolle, da spielt Geothermie eine Rolle, Solar und Wind sowieso, aber auch die Abwasserwärme und für Berlin natürlich ein super wichtiges Thema, die Abwärme aus Rechenzentren. Wir haben hier natürlich eine riesen Datenkapazität. Alles, was wir diskutieren mit künstlicher Intelligenz, wird Massen von Strom verbrauchen, wird unfassbar viel Wärme erzeugen. Jede ChatGPT-Anfrage, die Sie stellen, erzeugt Wärme. Und diese Wärme kann man nicht einfach in die Umgebung abgeben, sondern wir müssen sie nutzen. Und das ist total entscheidend für die Zukunft. Und also ich glaube einfach, dass wir so viele Unternehmen und gute Ideen in der Stadt haben, die genau dafür auch Unternehmensmodelle entwickeln, Geschäftsideen, die auch tragen können. Das müssen wir fördern, damit wir zukunftsfähig sind.
Und welche Reaktion bekommen Sie dann aber aus dem Bundeswirtschaftsministerium, wenn Sie als Senatorin für Wirtschaft und Energie und die Kolleginnen und Kollegen auf Landesebene sagen, Frau Reiche, wir möchten mit den erneuerbaren Energien und den Technologien, wir möchten da gerne Geld verdienen. Für uns ist Klimaschutz ein Potenzial, mehr Geld zu verdienen. Sitzt sie dann da und zuckt mit den Schultern? Weil das ist genau das, weil das hört man bei Katharina Reiche ja gar nicht.
Also in der letzten Energieministerkonferenz haben wir das alle vorgetragen. Sie hat das zur Kenntnis genommen und wir werden jetzt am Ende sehen, was daraus wird. Ja? Also sie hat jetzt nicht dagegen gehalten oder so. Aber die Frage ist ja immer, wie sehr gibt es dann einen zusätzlichen Schub von Seiten der Bundesregierung? Das muss man jetzt mal abwarten. Wir haben das Thema Kraftwerkstrategie auf Bundesebene. Da brauchen wir überall eine klare Linie von Seiten auch aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Und ich hoffe einfach sehr, und das haben wir auch deutlich gemacht mit den anderen Ministerkollegen aus den Ländern, dass das entsprechend nach vorne geht und dass auch gesehen wird, dass es bei weitem nicht so ist, dass da alle sagen, wir müssen jetzt ganz dringend wieder zurückgehen, sondern der Weg ist angefangen und der muss auch fortgeführt werden. Und dies ist die Position, die wir als Länder gegenüber dem Wirtschaftsministerium auch vertreten. Und klar gibt es da auch immer kritische Punkte, aber ich glaube, die Grundlinie, von der darf man nicht mehr abweichen.
Die Frage ist ja so ein bisschen, können Sie es auch ohne den Bund? Weil natürlich ist es aus der Position der Bundeswirtschaftsministerin ja auch einfach eine der Frage, dass wie kriegt sie ihren Haushalt auf die Beine gestellt? Und auch sie erhofft sich natürlich einfach weniger Kosten durch weniger Förderprogramme. Da ist ja einiges auch durchaus von Umweltexperten nachvollziehbar, dass man sagt, gerade Solarenergie zum Beispiel lohnt sich in vielen Fällen jetzt auch schon ohne die Förderung. Und da muss man vielleicht auch gucken, dass man diejenigen mit in die Haftung nimmt, wenn es darum geht, die auch die Anschlüsse zu finanzieren. Also können Sie das auch ohne den Bund oder sind sie eben auf die Förderung vom Bund angewiesen?
Na, ich glaube, man muss grundsätzlich Förderprogramme auch mal hinterfragen. Wir haben ja im Senat den Beschluss, das ist die letzte Senatssitzung in diesem Jahr, für unser neues Förderprogramm Solar Plus. Mhm. Das haben wir vor 3 Jahren begonnen. Es war extrem erfolgreich. Wir haben sehr viele Solaranlagen damit unterstützen können. Auch viele kleinere Balkonkraftwerke, wie sie so schön heißen. Das ist eine gute Sache gewesen. Auch um viel, sag ich mal, Bereitschaft in der Bevölkerung zu erreichen. Aber man muss sagen, in den letzten Jahren sind diese Balkonkraftwerke so sehr im Preis runtergegangen, dass man eigentlich den Aufwand, hier eine Förderung zu geben, nicht mehr rechtfertigen kann in Bezug auf die Frage, wie kannst du eigentlich in jedem Baumarkt dir selber so ein Ding holen. Und da müssen wir dann auch mal überdenken, was wir an Förderprogramm haben. Deswegen wird das neue Förderprogramm sich auf Eigenheime und Mehrfamilienhäuser konzentrieren, auf Anlagen dort. Zum einen, das ist Solar Plus S und dann haben wir Solar Plus L. Das wird das Thema Gewerbe.
Sie waren immer schon bekannt für die guten Gesetzesnamen.
Ja, na, werden Sie sich bestimmt merken. Also Größe S sind die Eigenheime und Mehrfamilienhäuser und Größe L sind dann die Gewerbeeinheiten und die großen Dächer. Okay.
Und die werden weiter gefördert.
Das wird eine Ausrichtung sein, dass wir diese beiden Stränge tatsächlich als Schwerpunkt nehmen und gerade die großen Dächer. Ich sag mal, wir haben einen Masterplan Solar City hier in Berlin. Wir sagen, wir wollen bis 2035 25% unserer Stromerzeugung in der Stadt aus Solar schaffen. Mhm. Dafür müssen sie Kapazitäten hochfahren. Und das schaffen sie nicht mit ganz vielen kleinen Balkonkraftwerken, sondern da müssen sie große Anlagen mitbauen. Und unsere größte ist ja auf dem Dach der Berliner Messe. Das sind 20.000 Paneele, das sind 50.000 Quadratmeter, das ist die größte Anlage. Aber wir brauchen noch mehr davon, um diese Leistung auch dann zu erreichen.
Und weil das wir heißt, aktuell bei 5,6% stehen. Jetzt habe ich die Zahl gefunden.
Genau so ist es. Also wir sind jetzt bei 5%.
Es ist noch ein bisschen was zu tun.
Absolut. Also und wir haben jetzt noch 10 Jahre Zeit. Das heißt, sie müssen jedes Jahr eigentlich 2 Prozentpunkte hoch. Und das bedeutet, dass wir wirklich zubauen müssen und uns auch überlegen müssen, wie wir das Fördergeld, was wir haben, einsetzen. Und deswegen wird das Thema große Logistikzentren, Lagerhallen, Betriebsstätten, große Industriehallen, das sind alles Dächer, die man nutzen kann. Mhm. Und das wird für uns ein ganz großer Schwerpunkt sein, auch das Thema Stromspeicher und die Frage, wie können wir unsere Unternehmen resilienter machen bei Stromausfällen. Ja, also wenn wir so einen Angriff haben, wie das haben Sie am Anfang ja erwähnt, den Angriff auf den Wissenschaftsstandort Adlershof. Das war 3 Tage wirklich akuter Stromausfall und das hat sich nicht nur auf die Haushalte ausgewirkt, sondern auch auf die Unternehmen.
Die man aber eigentlich ehrlicherweise auch nicht so richtig verhindern kann, oder? Nach allem, was ich mir jetzt als Laie angelesen habe, wenn jemand einen Stromkasten in Brand stecken möchte dann oder ein Stromkabel.
Also sie werden nie 100% Krisensicherheit haben oder Angriffssicherheit, aber wir können deutlich nochmal mehr erreichen. In Berlin ist auch schon viel passiert. Wir hatten ja früher, wenn man sich noch erinnert, wie die Stadt früher mal aussah, gab es viel mehr Oberlandleitungen, also quasi die Strommasten, die Leitungen gingen quasi in der Luft entlang. Das ist ein absoluter Gefährdungspunkt.
Da kriegt man auch immer so ein bisschen zittrige Finger, wenn man im Ausland im Urlaub ist. Und
ja, wenn die Leitungen quasi quer am Baum hängen und so, genau.
Und über den Balkon in die Wohnung verlaufen.
Ja, es ist unfassbar. Also ich war ja in Indien jetzt auch dieses Jahr mit einer Wirtschaftsdelegation. Also du hast einerseits wirklich Hightech und auf der anderen Seite hängen die Kabelrollen irgendwie am Baum, ne? Aber gut.
Das Provisorium hält am längsten.
Absolut so. Und das ist bei uns anders. Wir haben in Berlin schon über 90% unserer Stromkabel tatsächlich unter der Erde. Das ist ein absoluter Sicherheitsfaktor. Das wollen wir auch weiter ausbauen, sodass wir wirklich fast alles unter der Erde
Deswegen möchte man sie sich auch leisten, weil die sind ja schon eine Spur teurer als die hohen Türme, glaube ich.
Das
ne?
stimmt. Also wenn sie unter die Erde gehen, ist es teurer erstmal, aber es ist auch sicherer. Und wir sind schon jetzt über 90%. Wir wollen das nahezu 100% kriegen, sodass sie die Angriffsorte reduzieren. Mhm. Das ist eine infrastrukturelle Frage. Sie müssen auch das Thema Cyberattacken natürlich berücksichtigen. Solche Masten, die besonders eben, die einfach als Verteilmasten weiter draußen stehen müssen, müssen natürlich zusätzlich gesichert sein. Und es geht auch um eine Resilienz in den betroffenen Unternehmen. Also die Frage, wenn so ein Unternehmen eine Solaranlage auf dem Dach hat, was machen die, wenn der Strom ausfällt? Im Zweifel können sie...
In Adlershof sind Dieselgeneratoren gelaufen letztlich.
Zum Beispiel, aber die Frage ist ja, läuft der Strom, den sie von ihrem Dach bekommen, von der Solaranlage auch unten, wenn der Strom unten nicht geht. Mhm. Und das geht eben nicht automatisch. Dann brauchen Sie ein Zusatzmodul, das müssen Sie einbauen lassen, damit eben die Anlage wirklich autark ist, wenn es keinen Strom gibt. Ne? Und das sind alles solche Sicherheitsfragen oder eine redundante Leitung, ein zusätzlicher Weg. Wenn Sie eine haben, die fällt aus, dass die zweite dann greift. Das sind alles Themen, die wir mit Stromnetz Berlin, das ist ja auch unser Landesunternehmen, besprechen. Und deswegen, die Kapazität muss verdoppelt werden in den nächsten 10 Jahren.
Das sind auch beeindruckende Zahlen. Und ein dreistelliger Millionenbetrag wird jedes Jahr investiert, was ich persönlich, glaube ich, für eine gute Sache halte. Aber auch der Berliner Haushalt. Mit den Haushaltsberatungen ist das nicht nur auf Bundesebene immer kompliziert. Ist das alles gedeckt, unabhängig davon, wie die Haushaltslage in Berlin sich in den kommenden Jahren entwickelt? Oder?
Also wir haben verschiedene Finanzierungsmodelle. Es ist nicht so, dass alles jetzt aus dem Landeshaushalt kommt, sondern was wir nutzen ist, wir treffen die Entscheidung, das haben wir jetzt mit dem Klimapakt auch so gemacht, das ist ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 13 Milliarden Euro. Davon kommen aber nur 2,3 Milliarden aus dem Landeshaushalt. Warum? Weil das Eigenkapitalzuführungen sind, die wir in unsere Unternehmen geben. Mhm. Und wenn du einen gewissen Eigenkapitalsatz hast, kannst du einen Kredit aufnehmen. Also quasi einen Transaktionskredit, um in diese Themen zu investieren. Genau das machen wir. Wir stärken die Eigenkapitalbasis unserer BSR, unserer BEW, der Stromnetz Berlin, der Wasserbetriebe, damit die investieren können. Sie nehmen dann einen Kredit auf, wie ein ganz normales Unternehmen. Und durch diese Zukunftsinvestition sind sie dann in den Folgejahren in der Lage, auch das wieder zurückzuzahlen. Und das ist die einzige Chance, wie wir es machen, jenseits des Landeshaushaltes.
Okay, und man setzt dann aber auch so ein bisschen darauf, dass sich natürlich durch, wenn dann alle auch irgendwann Solaranlagen auf ihren Dächern haben, auch die Gewerbe, dass sich natürlich auch die Stromkosten reduzieren in Zukunft.
Ja, na klar, natürlich.
Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, denn mich würde interessieren, ob Sie beziffern können, wie dieses Ziel, klimaneutral zu sein, wo Berlin ja auch immer noch ein Vorbereiter ist. Wir haben es gerade in Hamburg mit einer großen Diskussion rund um den Hamburger Klimaentscheid gesehen, wo es auch wieder Wirtschaft gegen Umweltverbände und am Ende auch gegen die Mehrzahl der Einwohnerinnen und Einwohner Hamburgs, die sich ja dafür entschieden haben. Also die Frage ist, kann man beziffern, ob diese Entscheidung, hier klimaneutral zu werden und auf Klimaschutz zu setzen, sich wirtschaftlich für Berlin lohnt?
Es wird eine langfristige Frage sein. Also natürlich, wenn Sie jetzt mehrere Milliarden darin investieren, dass unsere Wärmeversorgung klimaneutral wird, dann ist das erstmal eine sehr große Ausgabe. Das ist völlig klar. Aber wenn Sie eben mit Power-to-Heat-Anlagen, mit neuen Kraftwerkstrategien, mit der Nutzung von Wasserstoff über das Wasserstoffkernnetz, was ja bundesweit gerade aufgebaut wird, auch auf die Erneuerbaren setzen, wenn die Windenergie, die in Brandenburg produziert wird, hierher kommt, dann ist das etwas, was auf lange Sicht das ganze System sicherer macht und am Ende natürlich auch einzahlt auf eine zukunftsfähige Energieversorgung. Also auch
das. Aber sind das Dinge, ganz konkret, sind das Dinge, die Ihnen jetzt schon Berliner Unternehmer und Unternehmerinnen danken? Sind das Dinge, die gefragt werden, wenn jemand sich hier ansiedeln möchte oder nicht? Das war ja auch immer wieder so ein bisschen das Argument von Robert Habeck, der gesagt hat, die Unternehmen kommen, weil sie hier Erneuerbare bekommen. Das hat dann nicht immer ganz funktioniert.
Ja, also ich sag mal, das eine ist natürlich, dass wir sehen, dass in dem Moment, wo wir halt, wir sind im Moment in einer Anreizstruktur, also wenn wir sagen, wir geben nächstes Jahr 10 Millionen Euro und übernächstes Jahr nochmal 10 Millionen Euro für Solar Plus aus, dann ist das eine Anreizstruktur für Unternehmen, die sagen, wenn ich das alleine mache, würde sich das nicht rechnen. Wenn ich aber eine Förderung bekomme, dann mache ich das. Und dann habe ich ja danach den Strom von meinem eigenen Dach. Das lohnt sich für mich und das ist ein Anreiz. Das können Sie natürlich nicht ewig so machen, sondern das ist der Start. Ja? Und wenn ich sage, ich habe bei unserer Berliner Energie und Wärme die Zukunftsinvestitionen, die gemacht werden müssen, dann ist das erstmal was, was Geld kostet, aber am Ende hoffentlich dazu führt, dass dieses Unternehmen zukunftsfähig und wirtschaftlich arbeiten kann. Und klar, also man kann jetzt immer sagen, ja, es rechnet sich ja nicht sofort, es dankt einem jetzt nicht jeder sofort, auch richtig, ja, also bedankt sich sowieso selten jemand, aber egal, was du machst. Ich glaube, wenn wir merken, dass sich etwas nicht verändert von allein, dann ist ja der Sinn einer jeden Förderung, dass ich einen Anreiz setze. Also ob sie jetzt Elterngeld machen oder, weiß ich nicht, Gründungsförderung für Frauen oder sonst was. Also sie reizen ja immer mit einem Förderprogramm, wo sie sagen, oder unser größtes Programm ist hier die GAW, Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur. Da, wenn sie da Geld ausgeben, dann reizen sie damit eine Entwicklung an. Und dann passiert aber auch was. Natürlich steuern sie damit. Das ist ja ganz normal.
Im Moment ist es ja auch so, dass sie durchaus Erfolge feiern können, was die CO2-Emissionen Berlins angeht. Die sind gesunken zuletzt wieder. Und das ist natürlich per se eine gute Nachricht. Allerdings, wenn man so ein bisschen in die Details reinschaut, nicht so gut, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Es ist nämlich vor allem eben der Energieverbrauch, der ja auch auf Unternehmen zurückzuführen ist, dass die weniger Energie verbrauchen. Also wenn Sie so eine Nachricht lesen, freuen Sie sich oder haben Sie auch gleichzeitig so ein bisschen Bauchschmerzen, was das für die Stadt heißt?
Also wir haben nach wie vor über 100.000 Industriearbeitsplätze. Wir haben eine Startup-Szene, die europaweit ihresgleichen sucht mit 6.000 Startup-Unternehmen und über 100.000 Beschäftigten. Wir haben Tourismus, Kultur, alles Mögliche, aber wir sind eben breiter aufgestellt als nur eine Branche, als nur ein Industriezweig. Und das ist gut für Berlin. Wir haben, Sie haben gesagt, 12. Mal in Folge Wirtschaftswachstum über Bundesschnitt. Das Jahr ist jetzt fast rum. Ich kann Ihnen sagen, wir werden es dieses Jahr ein 13. Mal schaffen. Und wir holen Investitionen in die Stadt. Wir haben in diesem Jahr alleine über 40.000 Gewerbeneuanmeldungen gehabt und übrigens 40% davon sind von Menschen mit Migrationshintergrund. Also der Arbeitsmarkt in Berlin würde immediately zusammenbrechen, wenn wir die Leute nicht hätten.
Das ist auch ein kleiner Hinweis an den Koalitionspartner.
Also ich sag mal, die ganze Stadtdebatte ist irgendwie absurd, finde ich, weil wenn man sich mal überlegt, hier arbeiten so 1,8 Millionen Menschen in Berlin jeden Tag und von denen sind 900.000 mit Migrationshintergrund. Also ich sag mal, hier würde alles stillstehen, wenn die nicht da wären. Und ich finde, abgesehen davon, dass unsere Stadt einfach das ausmacht, was sie ist, weil sie so vielfältig ist, weil hier Menschen aus allen Ländern leben und was machen und kochen und ja, einfach eine Breite der Kultur darbieten, die einfach Berlin ja auch so attraktiv macht. Und deswegen, also jetzt sind wir
Genau, das war eine kurze Seitendebatte. Aber Sie wollten sagen, dass es auch nach wie vor Industriearbeitsplätze gibt und dass Sie deshalb den Rückgang der CO2-Emissionen als gute Nachricht bewerten.
Also ich sage Ihnen mal so, ich weiß, dass zum Beispiel, ob das BMW Motorradwerk ist oder Berlin Chemie oder Mercedes oder andere, die in dem Bereich Bayer, ja, also die ganz Großen, die wirklich in der Stadt tausende Arbeitsplätze haben, die investieren alle in die Dekarbonisierung. Die machen alle was, um sich selber besser aufzustellen, weil die aufsehen, wir müssen das tun. Und das hat natürlich eine Wirkung. Ja? Und daran müssen wir doch arbeiten.
Ein großer Problemfaktor bleibt, wenn man da auch nochmal auf die Zahlen schaut, der Verkehr oder der Verkehrssektor in Berlin. Da gab es jetzt mit der neuen Regierung noch doch eine deutliche, zumindest in der Tonalität eine deutliche Veränderung, aber man sieht es auch auf den Straßen, würde ich sagen.
Man sieht auf jeden Fall die fehlenden Fahrradwege.
Die fehlenden Fahrradwege, Stadtautobahnen werden doch gebaut nach viel Diskussionen hin und her. Glauben Sie, dass sich da substanziell etwas verändern muss?
Also ich sag mal so, ich finde schon, dass wir in den letzten Jahren, was den Zubau von Fahrradwegen in der Stadt angeht, eine Verbesserung erreicht haben. Und ich habe Anne Hidalgo öfter besucht in Paris, da wird ja dann immer so erzählt, da ist alles ja super. Also ich sage Ihnen die Dinge, dass zum Beispiel an der Seine direkt die Straße zum Radweg geworden ist, das hätte man in Berlin nie gemacht, dass eine Straße direkt am Ufer der Spree lang führt, ohne dass da irgendwas anderes ist. So weit gibt es bei uns gar nicht. Ja, so, also wir haben an ganz vielen Stellen ist enorm viel passiert für die Verbesserung der Fahrradwege. Ja, dass es immer noch mehr sein kann, ist ja gar keine Frage. Aber ich finde es immer schwierig, so pauschal zu sagen, ja, nichts wird gemacht. Genauso wie wenn Sie sagen, der Nahverkehr ist ja so schlimm. Also ich bin auf Seiten derer, die sagen, unser öffentlicher Nahverkehr ist einer der besten der Welt. Wir haben hier jeden Tag 16.000 BVG-Leute, die dafür sorgen, dass wir 7-mal am Tag die Welt umrunden in Kilometern. Ich schweife ab, Entschuldigung.
Genau, aber ich wollte nochmal sagen, was Sie ja nicht bestreiten können, denke ich, oder Sie können es natürlich trotzdem tun, ich bin gespannt, ist, dass es einen deutlichen Umschwung gab zwischen der Verkehrspolitik der Vorgängerregierung und der jetzt unter Kai Wegner, und zwar hin zu mehr Autos. Das war ja auch eines der Hauptwahlkampfthemen, das muss man ja einfach mal so anerkennen.
Wir sind ja hier auch an der Friedrichstraße, die war ja mal...
Wir sind hier direkt an der Friedrichstraße, die war ja mal gesperrt.
Kann man auch drüber diskutieren, ob man das braucht, ob man das nicht braucht, diese Sitzbänke mitten auf der Straße.
Also diese Sperrsituation war eine unmögliche Situation, nicht weil da keine Autos langfuhren, sondern weil es einfach super hässlich gemacht war und einfach auch nicht funktioniert
hat. Mit Autos ist die Friedrichstraße leider auch nicht hübscher.
Ja, deswegen muss man einfach sagen, da kann man ja lange drüber streiten, da braucht es eine dritte Lösung. Mhm. Also weder das eine noch das andere ist optimal. Die Sperrsituation, die da war, war nicht gut und das hat die Läden kaputt gemacht. Da. Wir haben jetzt noch die Situation, dass einfach die Friedrichstraße als Geschäftsstraße auch einfach nicht mehr das ist, was immer war.
Sieht immer sehr traurig aus, das stellt man immer das stellt man immer fest, wenn man hier nach 17, 18 Uhr außer Haus geht, da ist ja, erschreckend wenig los dafür, dass man im Zentrum von Berlin ist.
Und das war früher mal eine ganz lebendige Straße, wo richtig viel los war. So, und die Frage ist, wie kriegt man es wieder hin? Also ich glaube, dass das, was jetzt ist, auch natürlich nicht optimal ist. Man braucht mehr Aufenthaltsqualität, man braucht mehr Sitzgelegenheit. Und wenn man keine Bäume pflanzen kann, weil darunter die Untertunnelung ist, dann muss man eben mit Kübeln arbeiten oder mit Straßenvorsprung und so weiter. Es gibt ja Ideen und Konzepte dafür. Und soweit ich weiß, ist da auch tatsächlich was in Vorbereitung, dass man nochmal anders in die Straße investieren will. So wie es jetzt ist, kann es jedenfalls auch nicht bleiben. Das ist total klar.
Aber zur Verkehrspolitik insgesamt von Berlin. Wollten Sie das bestreiten oder müssen Sie anerkennen, dass man leider beim Verkehrsthema dabei bleiben wird? Also im Endeffekt muss ja das Ziel sein, dass die Emissionen im Verkehrssektor sinken, auch in Berlin.
Also wenn man sich das mal anguckt, wie unsere Emissionen aussehen, 40% kommen aus der Wärme, 40% aus dem Verkehr, der Rest Gebäude und was man noch so hat. Also das sind schon die beiden großen Themen. Wird die Wärme nicht klimaneutral, wird Berlin nicht klimaneutral, wird der Verkehr nicht klimaneutral, wird Berlin auch nicht klimaneutral. Sowas kann man machen. Wir haben die Ladeinfrastrukturstrategie, wo wir ganz klar sagen, wir wollen auf Elektromobilität setzen. Das ist auch finanziert. Wir haben ein Förderprogramm auch da, wirtschaftsnahe Elektromobilität, Velmo heißt es.
Dass ihr alle Namen in- und auswendig kennt.
Naja, so muss man halt so. Und ich sag mal, das sind natürlich Themen, Ladeinfrastruktur ist eins, natürlich auch Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur. Das ist ein wichtiges Thema, ist ja gar keine Frage. Ja? Nur nicht jeder kann alles, was er so hat, ein Lastenrad transportieren. Ich finde immer diese Debatte so schwierig, wo man dann immer sagt, eins ist richtig und das andere gar nicht. Nein, wir müssen einen Mittelweg finden. Es gibt und wird auch in Zukunft Menschen geben, die einfach aufs Auto angewiesen sind. Und wenn ich mit unserem Wirtschaftsunternehmen spreche, der Handwerker, der zu Ihnen kommt und die Toilette repariert, der kann das Zeug nicht alles auf dem Lastenfahrrad bringen. So ehrlich müssen wir da auch mal sein. Wir sind hier eine Millionenmetropole. Natürlich, wenn so ein Edeka beliefert wird, oder je nachdem, eine andere Marke,
oder
keine
Netto,
Ahnung,
oder
wenn
Lidl
ein Supermarkt beliefert wird, dann kommen da mehrmals am Tag LKWs und die müssen in die Stadt, um 4 Millionen Menschen zu versorgen. Das ist die Wahrheit und das müssen wir abliefern. Das heißt, sie werden immer auch einen motorisierten Verkehr brauchen und man muss es schaffen, einen Weg zu finden, wo man die Balance hat, wo man sagt, ja, Fuß- und Radverkehr, super wichtig, aber der Wirtschaftsverkehr muss auch laufen in einer so großen Metropole wie Berlin. Und dafür müssen wir sorgen.
Das war ja auch nie die Frage. Ich glaube, es gibt viele, viele Städte, Amsterdam, Paris, Sie haben es gerade genannt, die machen dann eben Ausnahmen, sagen die für Leute, die hier eben Handel betreiben oder andere Handwerker natürlich, also ich glaube, das hat nie jemand bezweifelt, dass die weiter in die Stadt hätten fahren dürfen oder wie auch immer man so ein Verkehrskonzept am Ende aus. Die Frage ist ja, worauf legt man den Fokus und was ist auch ein bisschen die Botschaft, die man vermittelt? Und beim Verkehr muss man vielleicht einfach eingestehen, dass das da nicht gelungen ist, da eine echte Verkehrswende anzutreiben.
Also klar.
Und das, obwohl, wie Sie sagen, die öffentlichen Verkehrsmittel hier natürlich viel besser ausgebaut als in vielen, vor allem ländlicheren Regionen.
Also ich sag mal so, Sie haben jetzt nicht die Verkehrssenatoren sitzen, sondern die Wirtschaftssenatoren. Die Wirtschaftssenatoren ist Aufsichtsratsvorsitzende der BVG und sagt Ihnen, wir haben einen ganz klaren Fokus auf den öffentlichen Nahverkehr. Ich kann Ihnen sagen, wir haben in diesem Jahr 140 Wagen, die eingeflottet werden, neue Wagen der U-Bahn. Wir werden nächstes Jahr weitere haben. Wir werden massiv und machen das auch jetzt schon, investieren in die Verlässlichkeit, in die Zuverlässigkeit, über 90% Zuverlässigkeit. Und wenn der Berliner schon immer Schnappatmung kriegt, wenn irgendwie die Bahn nicht nach 2 Minuten kommt, sondern vielleicht mal nach 5. Ja, das ist wirklich krass. Ich weiß, es
das
gibt auch Beispiele.
Aber auch an den Nerven.
Ja, aber wissen Sie, dann einmal bitte 3 Kilometer außerhalb der Stadt mal gucken, wo du dann Busfahrpläne hast, wo dreimal am Tag was fährt.
Oder
also,
in Köln. Ich kann's
wir müssen
nur sagen,
auch ehrlich sagen, wir sind halt hier auch extrem verwöhnt. Es ist wirklich so, wenn du auf die Anzeigetafel kommst und da steht 5. Ja, ist schon, oh Gott, wieder diese BVG. Wo ich so denke, Leute, beruhigt euch mal. Ja?
Wenn die 5 stimmt, dann passt das ja.
Okay, daran wird gearbeitet, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit. Ja, wir sind jetzt bei über 90%, das läuft auch. Und ich kann Ihnen sagen, die neuen Wagen, die eingeflottet werden. Wir haben dieses Jahr gesagt, Jahresmotto ist einflotten, einflotten, einflotten. Das heißt wirklich, und ein Wagen, 1 Million. Ne? Das sind jedes Mal, das ist quasi Luxusklasse für alle. So. Und da müssen Sie natürlich auch investieren, das werden wir auch machen. Und das passiert gerade. Und das heißt, mein Fokus ist ganz klar öffentlicher Nahverkehr. Wir haben hier so ein gutes Angebot. Wenn Sie mit der U5 fahren, so schnell kommen Sie mit dem Auto niemals in die City rein oder bis zum Hauptbahnhof wie mit der U-Bahn. Und da muss man allen sagen, liebe Leute, wenn ihr euch über den Stau beschwert, steigt einfach in die schönste U-Bahn-Linie der Stadt. U5 direkt bis zum Hauptbahnhof.
Die schönste läuft. U-Bahn-Linie der Stadt.
Und ich muss, ja, das ist ja von den U-Bahn-Höfen, das ist schon sehr, sehr nett.
Also,
ne? Museumsinsel und so, das kann man tun.
Ich bin ja an der U5 aufgelandet. Das war ja Connecting People auf StudiVZ. Council of Nord. Der ist nicht ganz so schön geworden.
Ja gut, es kommt drauf an, welche Ecke, aber mein Herzensprojekt muss ich ja mal ganz klar nochmal hier anbringen, ist ja wirklich, dass ich sage, ein Hauptstadtflughafen braucht auch eine Hauptstadtanbindung und zwar ans U-Bahn-Netz. Jetzt haben wir ja die Dresdner Bahn bekommen und so ist ja alles super, aber ich sage Ihnen eins, ich finde wirklich die U7 von Rodo bis zum BER, die zu verlängern, ist für mich ein Herzensprojekt. Ich arbeite daran, seit ich Bezirksbürgermeister in Neukölln bin. Ich nerve auch alle damit. Es sind 7 Kilometer, es sind 7 Stationen. Es muss möglich sein, dass wir das in der Weltmetropole hinkriegen.
Sehen Sie, dass das irgendwann passiert? Weil es geistern ja, wenn man sich mit der Berliner Stadtgeschichte so ein bisschen beschäftigt, viele Verlängerungen von U-Bahn und S-Bahn-Linien geistern ja Jahrzehnte irgendwie durch die Berliner Politik.
Weil keiner
mal
anfängt. Also ich werde weiter nerven. Ich habe mir das vorgenommen, bevor ich in Rente gehe, will ich mit der U7 bis zum Flughafen durchfahren. Und ich sage Ihnen, es ist wirklich, ich war heute beim Bundesverkehrsminister mit Udo Bonde zusammen. Wir haben das Thema da auch nochmal gebracht. Es gibt ja Bundesfinanzierung. Wir können das alleine nicht stemmen. Es muss eine Bundesfinanzierung geben. Aber es gibt eigentlich keine andere große Metropole, die keine Direktanbindung des Flughafens ans U-Bahn-Netz der Stadt gibt. Ich finde, das ist nötig. Das ist auch eine Frage von nationaler Bedeutung.
Und das muss aber insgesamt, muss man den Berliner so gut der schon ausgebaut ist, aber man muss auch insgesamt auf anderen Linien U- und S-Bahn-Netz in Berlin schon noch weiter ausbauen. Das ist
absolut
allgemein die
Position,
ich sag
mal, wir
um
haben
dann
jetzt
auch die Straße zu entlasten.
Genau, also das ist wirklich meine Überzeugung und wenn das attraktiv ist, werden die Leute auch umsteigen, dann lassen die das Auto aufstehen, wenn es da ein gutes Angebot gibt. Wir haben ja aktuell die Verlängerung U3 von Mexikoplatz bis Krumme Lanke, das ist ein kleines Projekt, aber hilft auch schon, da schließen natürlich viele andere Anbindungen und wir haben gerade im BVG-Aufsichtsrat, der Senat wird es jetzt noch nachvollziehen, beschlossen, dass die U-Bahn-Linie U8 die Planungsmittel bekommt, damit die dann wirklich auch die Planung jetzt einsteigt, die Detailplanung bis ins Märkische Viertel. Und das ist auch etwas, was seit Jahrzehnten versprochen wird.
Clara ist vielleicht nicht mehr.
Es wird mir fast zu berlinerisch hier. Nein, ich denke an unsere bundesweiten Zuhörer und habe gerade schon gedacht, na gut, wenn Berlin das schafft, dann ist vielleicht so auch die Botschaft an alle anderen Menschen aus diesem Land, die hier gerade zuhören, dass sie es dann auch schaffen können.
Es gibt auf jeden Fall sehr viele hilfreiche U- und S-Bahnlinien in Berlin.
Aber die Frage dazu ist natürlich auch immer, weil Sie es auch immer wieder erwähnt haben, dass Berlin das nicht alleine stemmen kann, dass es auch Bundesmittel braucht. Wie kommen Sie von diesem Schuldenberg wieder runter? Eine einfache Frage zum Schluss. Also das muss sich ja relativ bald auch rentieren, weil die Schulden von Berlin eben jetzt schon so hoch sind.
Berlin wird dann vom Schuldenberg runterkommen, wenn es wirtschaftlich stark und erfolgreich ist. Und deshalb müssen wir in die Branchen investieren, die wachsen und die Potenzial haben, auch am Ende Steuern einzubringen in der Stadt. Und wenn ich mir angucke, wo sind die stark wachsenden Branchen? Es ist der Tech-Bereich, Fintech, Greentech, Startups, Games, Healthtech, Life Science. Das sind die Themen, wo wir wirklich sehen, auch Deeptech, künstliche Intelligenz. Das sind die Themen, wo stark wachsende Motoren einfach da sind. Nicht umsonst haben wir hier einen AI Berlin Hub aufgebaut. Wir haben ein großes Netzwerk, was das Thema künstliche Intelligenz und Deep Tech angeht. Allein 300 Deep Tech Unternehmen. Das sind die, die stark wachsen. Und viele von denen haben ökologische Themen, Nachhaltigkeitsthemen, Kreislaufwirtschaftsthemen. Und die machen das nicht aus lauter Altruismus, sondern auch, weil sie sagen, wir bauen damit ein Geschäftsmodell. Und das zu unterstützen und zu fördern, da können wir Beispiel sein. Wir werden doch nur nachgemacht in der Welt, ja? Wenn wir zeigen, also nicht, weil wir so moralisch die Tollsten sind, sondern wir werden nachgemacht in der Welt. Wenn man sagt, ey, wenn Deutschland es schafft, wirtschaftlich damit gut erfolgreich zu sein, dann können wir das auch. Wenn Deutschland es macht, aus einer erhobenen Position des moralischen Zeigefingers, den sich kein anderer leisten kann, dann wird es nicht funktionieren. Insofern, wir werden das nur packen, wenn beides zusammengeht. Klimaschutz und wirtschaftlicher Erfolg. Und dafür müssen wir arbeiten und die Ideen unterstützen, die genau das machen.
Frau Giffey, wir bedanken uns für dieses Gespräch heute.
Und für
ich hoffe,
dieses Schlusswort mit so
dieses
viel Werf.
Schlusswort, genau. Und ich hoffe auch, dass Ihnen das irgendjemand mal an der U-Bahn-Station dankt, wenn sie dann da ist.
Ich sag Ihnen.
Zum Flughafen. Ich denke mal so, in dieser Weihnachtszeit kann man auch durchaus ein bisschen mehr darüber sprechen, dass es sich lohnt, sich ab und zu mal zu bedanken. Insofern, bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr das macht. Danke.
Franziska Giffey, vielen Dank für den Besuch und allen Hörerinnen und Hörern auch vielen Dank fürs Zuhören. Die letzte Folge des Jahres. Hab frohe Weihnachten. Sie natürlich auch, Frau Giffey. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns 2026 alle wieder. Ciao.